Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei
Tattoo aufs Ohr. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir begrüßen euch mal alle wieder zu einer neuen Folge. Und auch hallo liebe Charlotte.
Hallo lieber Sven, ich freue mich. Endlich sind die Ferien zu Ende und wir können endlich wieder zusammen podcasten.
Jo, genau.
Und ich habe eine schöne Folge mitgebracht und zwar geht das in Richtung Immuns durch chemische Panels, was fährt man bei was, aber ich will noch nicht zu viel verraten, von daher
genau,
fangen wir mal an.
Wie hilft uns die Immunhisto zur richtigen Diagnose zu kommen? Genau, wir haben hier den Fall von einem 51 Jahre alten Mann. Das Material kam aus unserer HNO-Abteilung und die klinische Fragestellung bzw. Diagnose lautet Verdacht auf malignes Lymphom. Bitte Zito. Also die haben es eilig. Dann ist die Frage nach Dignität und Malignität, was ja so ungefähr das Gleiche ist. Genau, malignes Lymphom, wenn das am Freitag reinkommt, dann, und es gibt ja auch hochmaligne Lymphome, die richtig übers Wochenende explodieren können, dann wollen unsere Kliniker das zu Recht Zito, also eilig haben. Was haben wir bekommen? Einen Lymphknoten Level 4 auf der rechten Seite, also vom Hals. Und der makroskopische Befund lautet, 2 zusammengelegt, 6x3x2 cm große, großteils bekapselte Knoten mit saumförmig anhängendem Fettgewebe, auf Schnittflächen das größere Gewebestück mit fleischartigem Aspekt. Oh, ja.
Das klingt ja nicht so schön.
Nee, und das fleischartig, wenn es lachsfleischartig wäre, dann wäre mir ja schon am malignen Lymphom dran. Nämlich die haben ja typischerweise diese lachsfleischartige Schnittfläche. Gut, aber jetzt schauen wir uns mal an, was in der Mikroskopie rauskommt. Charlotte, das ist deine Spezialität.
Jawohl, also ganz häufig ist es ja so, dass die klinische Verdachtsdiagnose auch schon die richtige ist. Das heißt, wenn man das jetzt sich den Objektträger nimmt und unter das Mikroskop guckt, legt und reinguckt, hat man sofort die Idee, jetzt sehe ich gleich alles voll mit blastären Zellen und so weiter. Aber wir gucken mal, was passiert. Also wir haben insgesamt 3 Blöcke bekommen. Wir färben einen mit PAS und einen mit IMSA. In IMSA kann man schön die Lymphozyten beurteilen und PAS macht man immer mit, weil es Schleim anfärbt. Und zum Beispiel kann man, wenn man da zum Beispiel ein Karzinom drin sieht, direkt überlegen, hat man da vielleicht Schleimvakuolen drin. Also das wird im Grunde immer mitgemacht. Das ist jetzt hier nichts Besonderes.
Ja.
Und wenn man jetzt so durchs Mikroskop guckt und das beschreibt, wurde das eben folgendermaßen beschrieben. Histologisch-lymphatisches Gewebe. Teilweise kapselartig begrenzt, vereinbar mit einer Lymphknotenstruktur.
Mhm.
Es finden sich dann immer wieder Infiltrate atypischer, am ehesten epithelialer Zellen.
Mhm.
Diese zeigen deutlich vergrößerte pleomorphe Zellkerne. Zellkerne zeigen auch Nukleolen, reichlich Mitosen. Die atypischen Zellen liegen solide bis knäuelartig vor, die Lagerung damit in erster Linie epithelial. Es finden sich immer wieder auch Übergänge in Nekroseareale. In der PAS-Reaktion ein zum Teil schwach positives Zytoplasma und teilweise auch der Eindruck von intrazytoplasmatischen Schleimvakuolen. Das weiterhin eingebettete Gewebe zeigt Fettbindegewebe neben Muskulatur und einer weiteren kleinen Lymphknotenstruktur. Hier keine Fremdinfiltrate. Das lymphatische Gewebe mit kleinem reifzelligen Aspekt.
Mhm.
Sven, klang das jetzt nach einem Lymphom?
Nein, nicht wirklich. Vor allem, wir schreiben ja schon ganz oben epithelialer Zellen. Und Lymphome haben keine epithelialen Zellen. Das riecht überhaupt nicht nach Lymphom.
Gut.
Also und deswegen machen wir auf Basis von dem mikroskopischen, also rein konventionell morphologischen Befund machen wir erstmal folgende Diagnose. Lymphknoten Level 4 rechts. 2 Lymphknoten, einer davon mit Absiedlung eines solide wachsenden Malignoms. Also mit einem solide wachsenden Malignom meinen wir ein Malignom eines soliden Tumors, also in der Regel eines Karzinoms.
Das steht auch im Kommentar. Willst du den noch
Jojo, tatsächlich. Wir haben noch einen Kommentar gesetzt.
Ja, ja.
Es folgen Zusatzanalysen zur weiteren Subtypisierung. Das Bild eines Lymphoms liegt nicht vor. Gegebenenfalls kommt ein Karzinom in Betracht. Oh, das ist sehr vorsichtig ausgedrückt. Falls bei dem Patient ein Malignom-Karzinom in der Vorgeschichte bekannt sein sollte oder sich aktuell Hinweise auf ein solches ergeben, bitten wir um eine entsprechende Rückmeldung. Oh ja, wir bitten oft um Rückmeldung, die bekommen wir aber nie. Aber das soll für uns nichts anderes heißen als hier, liebe Leute, ein Lymphom liegt nicht vor. Das wird hier ein anderes Malignom in erster Linie eines Karzinoms sein. Und wir sagen ja schon, wir machen zur Subtypisierung des Karzinoms oder zur genauen Einordnung des Karzinoms machen wir Zusatzanalysen. Damit meinen wir in der Regel ja immunhistochemische Analysen. Und dann macht man natürlich die immunhistochemischen Analysen nach dem, was hier von der Differentialdiagnose am weitesten oben steht. Bei einem Mann, Baujahr 51 Jahre alt, an was denkt man denn? Lymphknotenmetastase im Halsbereich. Das kann natürlich irgendwie was von der Lunge sein, das kann was von der Schilddrüse sein, das kann aber irgendwas auch vom Gastrointestinaltrakt sein, vom oberen oder vom unteren Gastrointestinaltrakt, kann aber im schlimmsten Fall auch ein Melanom sein, nämlich das Melanom ist das sozusagen das Chamäleon unter den Tumoren, das kann nämlich alles so ein bisschen sein.
Also bei einem Halslymphknoten würde man ja in erster Linie auch einfach an ein Plattnipelkarzinom-Infiltrat denken, ja, aus dem HNO-Bereich. Genau, aber da passt die Mikroskopie nicht so richtig zu.
Genau.
Weil da sehen die Zellen anders aus. Da hätten wir beschrieben, Zellen mit squamösem Aspekt. Das haben wir nicht gesagt. Und wir haben ja auch Schleimvakuolen im Zytoplasma gesehen. Also spricht ja jetzt eher mal für ein Adenokarzinom.
Genau. Und deswegen machen wir die entsprechende Immunhisto. Charlotte, möchtest du durchführen, was wir gemacht haben?
Also wir haben einmal ein Pan-Zytokeratin gefärbt. Das ist einfach ein Marker, der epitheliale Zellen, in dem Fall Karzinomzellen, bestätigen würde. CK7 und CK20, das hatten wir schon mal gemacht. Ganz grob, CK7 markiert die Adenokarzinome überm Zwerchfell und CK20 unterm Zwerchfell. TTF1 ist dann so der typische Marker für ein pulmonales Adenokarzinom, aber nicht ausschließlich. Der käme zum Beispiel auch auf Schilddrüsenkarzinom vor. Dafür färben wir zusätzlich PAX8. PAX8 würde da nämlich auch kommen, also auf Schilddrüsenkarzinom. Genau. Nicht nur, kommt zum Beispiel auch auf Karzinom vom inneren weiblichen Genitale. Jetzt ist das ein Mann, also das ist dann jetzt nicht so wahrscheinlich. Aber wenn das eine Frau wäre, hätte man mal einen Zusatzgrund, das mitzufärben.
Ja.
GATA3 ist ein guter Marker zum Beispiel für ein Karzinom mammären Ursprungs. Ist ja beim Mann auch nicht ausgeschlossen. Ja,
genau, gar nicht so selten.
Käme sonst aber zum Beispiel auch auf Urothelkarzinom oder auf Plattenepithelkarzinom. Dann färben wir nochmal CD45 für lymphatische Zellen. Das glaubt man jetzt bei der Beschreibung nicht, aber es wurde ja initial nach Lymphomen gefragt und es gibt auch als Kolibris so ganz anaplastische Lymphome, die aussehen können wie Karzinome. Also das können wir mal mitfärben.
Oder es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man Läuse und Flöhe hat, nämlich ein Lymphom ein Karzinom. Ja.
Auch noch, na klar, hast recht, ja, sicher. Und dann haben wir natürlich noch, hast du gerade eben schon gesagt, das maligne Melanom ist das Chamäleon. Das sollte man immer mal mit mal auf dem Schirm haben. Und da färben wir einmal Melan A und SOX 10 für. Das sind jetzt nicht alle Marker fürs maligne Melanom. Aber weil wir jetzt so ein Panel haben, noch mit anderen Markern, ist das erstmal zumindest für die Richtung mal ausreichend.
Ja, genau. Willst du auch gleich weiterführen, was positiv und was negativ ist?
Genau, also ich gehe mal durch den Text einfach. Also wir kriegen jetzt diese Latte an Immunhistochemie zurück, nehmen dann praktisch jeden Objektträger einzeln uns vor und beschreiben, was wir sehen. Und wie folgt. Farbberichtete Tumorzellen exprimieren Pan-Zytokeratin, passend zu epithelialem Ursprung, durchgehend kräftige Expression von CK7. Im Weiteren dann auch nukleäre Expression von TTF1.
Aha.
GATA3 markiert Lymphozyten, lässt die atypischen Zellen ausgespart. Mit PAX8 eine Kreuzreaktivität auf Lymphozyten. Die Tumorzellen werden nicht markiert. Ein kleiner Bruchteil der Tumorzellen von ca. 5% markiert sich mit CK20. Melanozyte Marker SOX10 und MELAN-A verlaufen negativ. CD45 markiert lediglich das lymphatische Gewebe.
Ja, wunderbar. Dann haben wir damit aber auch schon die Diagnose stehen und kommen zur folgenden Diagnose. Zwei Lymphknoten, einer davon mit Absiedlung eines überwiegend solide wachsenden CK7 und TDF1 positiven Karzinoms. Punkt. Kommentar. Das immunhistochemische Profil wäre mit einem pulmonalen Adenokarzinom vereinbar. Eine TTF1-Expression wird beispielsweise auch auf Karzinomen der Schilddrüse beobachtet. Jedoch spricht die fehlende Expression von PAX8 gegen ein solches. Dann stellen wir die Frage an die Kliniker, besteht ein tumorsuspekter Befund innerhalb der Lunge? Über eine Rückmeldung diesbezüglich werden wir ausgesprochen dankbar. Die Rückmeldung bekommen wir natürlich nie, das erwarten wir im Wesentlichen auch gar nicht, aber das ist dieser ganz klare Hinweis natürlich hier drin an die Kliniker, macht mal einen Röntgenthorax und schaut, ob da ein Lungenrundherd ist und den sollte man dann bronchoskopisch auch noch erreichen und wenn der vorliegt und ein ähnliches Immunmorphologie und Immunprofil zeigt, dann hätten wir die Diagnose damit abgesichert. Also wir waren hier mal wieder diejenigen, die aus einem Lymphomverdacht, klinischen Lymphomverdacht, hier die richtige Richtung aufgewiesen haben. Charlotte, hast du zufällig eine Rückmeldung zu dem Fall bekommen?
Habe ich jetzt nicht bekommen, via Telefon oder E-Mail, das nicht. Aber was ich bei solchen Fällen immer mache, bevor ich den Fall freigebe, gehe ich in die Befunderfassung und gucke an, wo geht der Befund nachrichtlich hin. In dem Fall habe ich tatsächlich unsere Pulmonologie als nachrichtlichen Befundempfänger direkt mit eingetragen. Ja. Dann kriegen die das sozusagen direkt als Fax auf den Schreibtisch. Und es ist ein ganz aktueller Fall, aber ich will mal meine Hand, also fast drauf verwetten, meine linke, dass nächste Woche im Tumorboard der Patient besprochen wird, im Pulmoboard.
Ja.
Ja, also das, auch wenn wir nicht direkt die Rückmeldung kriegen, es geht dann die richtigen Bahnen in der Klinik auf jeden Fall.
Und was ja auch gut ist, dass mittlerweile jeder Patient in einem Tumorboard besprochen wird, spätestens da bekommen wir es dann mit.
Genau. Und ja, und in dem Fall ist es natürlich so, wenn sich da ein Lungenkarzinom bestätigt und das ist jetzt ein Lymphknoten aus der Halsregion, ist das natürlich schon eine Fernmetastase.
Ja.
Also ein sehr fortgeschrittener Befund. Ja, also auch nicht gut, sag ich mal, aber nicht so dramatisch übers Wochenende, wie jetzt zum Beispiel ein hochmalignes Non-Hodgkin-Lymphom gewesen wäre, wo man Angst haben müsste, dass im nächsten Moment sozusagen man vielleicht eine obere Einflussstauung bekommt.
Genau, weil alles zuwächst übers Wochenende. Ja, das
dennoch ist das natürlich eine fortgeschrittene Tumorerkrankung. Ja.
Ja. Weil sich das dann auch bestätigt, dass das ein primäres Adenokarzinom der Lunge war, werden wir dann natürlich auch den Auftrag bekommen, hier die entsprechenden molekularpathologischen Analysen zu machen, diese prädiktiven Tests für TKI-Inhibitoren oder für einen immunonkologischen Ansatz. Ja.
Genau, und jetzt hier so mit der Immunhistochemie, mit dem Profil. Ich suche einfach immer mal Fälle raus, wo wir eine Immunstiche gemacht haben und gehen einfach mal für jedes Organ das dann anhand von verschiedenen Fällen mal durch und besprechen das einfach wieder, somit sich das auch immer settelt sozusagen bei den Zuhörern. Wo kommt jetzt irgendwie CK7, wo kommt CK20, wofür ist TTF1 in Kombination mit PAX8 oder nicht und so weiter, bis wir da mal alles so durchgesprochen haben. Somit wir das für die wesentlichen Organe da sozusagen einmal die Panels durchhaben.
Ja, genau. Guti. Also, aber ich glaube, den Fall, den haben wir suffizient besprochen. Und dann schauen wir mal, was wir das nächste Mal hier finden und besprechen werden.
Alles klar. Ansonsten, wenn Wünsche bestehen, was wir aufnehmen sollen, mal einfach gerne immer melden via E-Mail und dann werden wir gerne auch Wünsche berücksichtigen.
Genau, die Charlotte ist erreichbar unter christiane.kümpers@pathopodcast.de und ich bin natürlich unter sven.perner@pathopodcast.de erreichbar. In dem Sinne, tschüss zusammen.
Wir freuen uns. Ja, genau. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.